Wir wollen dann gemeinsam den Text lesen. Kapitel 2 des Propheten Daniel, Verse 31 bis 45. Du, O König, sahst und sieh ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertinnen. Und der Wind führte sie hinweg, es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum und seine Deutung, wollen wir vor dem König aussagen. Du, O König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du, und ein anderes, drittes Königreich von Erz, welches über die ganze Erde herrschen wird. Dein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es dem Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein, und ein Teil wird zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften. Gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände. Und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem Könige kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig.
Bevor ich auf dieses Traumbild, diese Vision eingehe, möchte ich, wie auch schon zuvor immer, die Situation mit Ihnen betrachten, in die hinein diese Vision von dem großen Standbild gegeben wurde. Diese Situation wird beschrieben im ersten Vers von Kapitel 2. Da heißt es, und im zweiten Jahre der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Beunruhigende Träume, quälende, sorgenvolle Gedanken über die Zukunft und die moderne Schlaflosigkeit. Das ist die Situation im Leben des damaligen Weltherrschers Nebukadnezar, der wir diese faszinierende Vision von dem großen Standbild in Daniel 2 verdanken. Daniel beschreibt das nochmal näher in Kapitel 2, Vers 29, wo er dem König sagt: Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der, welcher die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Was wird morgen sein? Was kommt auf uns zu? Wie geht es weiter mit dieser Welt? Diese Fragen beschäftigen uns Menschen unverändert. Oft werden sie verdrängt und resigniert auf Eis gelegt, weil man auf diese Fragen eben einfach keine Antwort bekommt und irgendwann gibt man auf, da gibt es eben keine Antwort und dann lebt man eben ohne Antwort auf diese grundlegenden, wichtigen Fragen weiter und verdrängt sie einfach. Die wesentlichsten Fragen des Lebens werden so einfach verdrängt, weil der Mensch nicht weiß, woher er Antwort bekommen soll. Doch es gibt immer wieder Situationen in unserem persönlichen Leben und auch Situationen in der Weltgeschichte, wo diese Fragen mit großer Heftigkeit neu aufbrechen. Da sehen wir, sie haben immer schon gebrodelt und irgendwann, da kommt es dann zur Eruption, ausgelöst durch irgendein Schlüsselereignis, was dazu führt. Der 11. September 2001 war so ein Tag, an dem die Frage nach der Zukunft dieser Welt ganz neu, flächendeckend aufgebrochen ist. Wie viele Meinungen und Prognosen wurden da in den Medien gewälzt und veröffentlicht? Wir befragen Politiker, Wissenschaftler, Zukunftsforscher. Und auch der König Nebukadnezar damals hatte solch einen Pool an Beratern und geballtem Sachverstand. Die hießen damals nur anders. In Vers 2 lesen wir: Und der König befahl, dass man die Schriftgelehrten und die Beschwörer und die Zauberer und die Chaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun. Und sie kamen und traten vor den König. Das ist so, wie als wenn bei uns so ein Sachverständigenrat einberufen wird von den verschiedensten beruflichen Kategorien. Aber Nebukadnezar war klug. Er wollte nicht irgendwelchen menschlichen Meinungen, Theorien oder gar bewussten Manipulationen aufsitzen. Er wollte eine authentische, verlässliche Aussage über die Zukunft. Und deshalb sollen seine Berater ihm nicht nur die Deutung seines Traumes, sondern auch den Traum selbst sagen, als Siegel seiner Wahrhaftigkeit. Und da müssen seine Berater kapitulieren. Verse 10 bis 11 sagen sie einfach nur: König, was du da verlangst, das kann kein Mensch. Richtig. Richtig. Das kann kein Mensch. Mit unseren Fragen nach der Zukunft sind wir bei Menschen an der falschen Adresse. Hören wir also auf, bei Menschen zu suchen, was wir bei Menschen nie finden können. Doch Daniel kennt die richtige Adresse. Daniel sagt in Vers 28, so ein großes, wunderbares, göttliches Aber, das so ganz im Gegensatz steht zu unseren menschlichen, zweifelnden, ungläubigen Abers, die wir immer wieder sprechen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn wir auf die Gedanken und die Gebote Gottes immer wieder eingehen, auch im Gespräch miteinander. Ja, ja, du hast ja recht, du hast ja recht, das sagt die Bibel so. Aber. Theoretisch lassen wir das stehen, für alle anderen gilt's, und dann kommt immer wieder so ein kleines, individuelles Aber. Dann wird alles ausgehebelt, was Gott uns in seinem Wort eigentlich konkret für unsere Lebenssituation sagt. Wir bejahen es theoretisch und wenn es an den praktischen Vollzug kommt, dann setzen wir irgend so ein Aber entgegen, das uns mit unserer konkreten Situation gerade aus diesem eigentlich ja Richtigen ausklingt, weshalb wir ganz spezielle Situationen bei uns haben, für die das eben gerade nicht gilt. Es gibt aber nicht nur dieses menschliche Aber, es gibt auch immer wieder in der Bibel so ein wunderbares göttliches Aber. Da müssen Sie mal bei Ihrer Bibellese drauf achten, auf diese menschlichen Abers und auf dieses göttliche Aber. Hier haben wir so ein göttliches Aber in Vers 28. Da stehen wir davor, dass der Mensch Fragen hat, sie nicht beantworten kann, und jetzt hinein in diese Situation, Vers 28, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und das bleibt bei Daniel nicht nur eine theoretische Erkenntnis, sondern diese Erkenntnis wird umgesetzt und gelebt in ganz schlichter, aber wirkungsvoller Weise im Gebet. Daniel und seine Freunde beten zu Gott und bitten ihn um Offenbarung dieses Geheimnisses. Und dann lesen wir in Vers 19, hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Anfang tut alles mit Fragen, mit Zweifeln, mit Ängsten, mit einem Defizit, mit einer Not. Und weiter geht es dann mit diesem Wissen, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Das ist übrigens eine Aussage, die auch ganz wichtig ist im Umgang mit prophetischen Fragen. Es gibt auch unter den Christen viele, die sagen, ach, komm mir nicht mit sowas, darüber kann man nichts aussagen, darüber kann man nichts wissen, das ist alles Spekulation, damit geben wir uns nicht ab. Da müssen wir entgegensetzen, menschlich gesehen hast du recht, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und deshalb haben wir das Recht, ja von der Bibel geradezu die Pflicht, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen, die Gott offenbart. Gott hat die nicht geoffenbart, damit wir sie desinteressiert liegen lassen. Und das müssen wir immer wieder auch sagen, wenn so eine Abwehr an dieser Stelle entsteht, als wenn man über all diese Dinge der Zukunft eben nichts Genaues wissen und sagen könnte. Da setzen wir entgegen, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart und er hat sie geoffenbart in seinem Wort. Und darum sind wir berechtigt, darüber auch Aussagen zu machen. Es ist dann wichtig, dass diese Erkenntnis, die wir von Gott haben, mit unseren Fragen, aber eben nicht nur diese theoretische bleibt. Dieses Gott ist da, ja, das wissen wir. Wir haben hier unsere Not, wir haben unsere Defizit, wir haben unsere Fragen, wir haben unsere Ängste. Und dann haben wir hier die Erkenntnis, Gott ist. Und das Entscheidende, dass diese beiden zusammenkommen. Und ich entdecke bei mir so viele Situationen in meinem täglichen Leben, wo ich vor Fragen stehe, vor Sorgen stehe, vor Gedanken stehe, gerade auch Dinge, die die Zukunft betreffen, konkrete Entscheidungen anstehen. Ich weiß, Gott ist und ich habe hier meine Probleme. Aber das zusammenzubringen, und das ist das Gebet. Das Gebet ist die Brücke zwischen meinem Defizit und dem Reichtum, den Gott hat. Das ist das Gebet. Warum so lange immer dieses quälende selber rumwursteln und fragen und nicht wissen und sorgen? Warum nicht das Gebet als diese Brücke zwischen meiner Not und diesem Gott, der ist, der ich bin? Und das Schöne ist, hier heißt es, hierauf wurde dem Daniel das Geheimnis geoffenbart. Hierauf, das war Gott wichtig, dass Daniel und seine Freunde gemeinsam übrigens gebetet haben zu Gott in ihrer Not. Daniel ist nicht alleine geblieben, er hat sich seine Freunde gesucht, sie haben zusammen gebetet. Und die Bibel sagt, hierauf wurde dem Daniel dieser Traum offenbart. Hierauf. Das heißt, das war Gott wichtig. Das hat er nicht sowieso gemacht. Das war Gott wichtig. Hierauf. Gebet hat also immer auch setzt eine Ursache setzt etwas in Bewegung auch von Gott aus. Das läuft nicht alles sowieso, wie es laufen soll. Gebet ist wichtig. Und das vierte, da pries Daniel den Gott des Himmels. Das wünschte ich mir eigentlich auch für unsere Tage. Wir haben zu Gott gebetet, dass Gott uns etwas von sich offenbaren möge in diesen Tagen. Über sein Wesen, sein Willen, seine Pläne. Und wenn Gott das tut, dann sollte eigentlich in unserem Kreis auch darüber ein ganz großes Preisen Gottes beginnen. Wie kann man denn etwas hören über die Entrückung, über diesen herrlichen Heilsplan Gottes, ohne darüber ins Preisen Gott gegenüber zu kommen? Also wer da nicht anfängt, Gott zu preisen über diesen Ding, ich glaube, der hat es nicht verstanden. Preisen, das ist das vierte, was dann auf diese Offenbarung Gottes folgt. Wir merken also, wie fest die Prophetie der Bibel im Leben der Menschen verankert ist. Bei der Prophetie geht es eben nicht um müßige Spekulationen, sondern um Antwort von Gott auf unsere drängenden Fragen und um den letzten Horizont menschlicher Existenz. Kommen wir nun zu der Vision von dem Standbild selbst. Vers 31. Du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Wenn wir so diesen Gesamteindruck dieses Bildes erst einmal auf uns wirken lassen, so als Gesamteindruck, dann stellen wir fest, dass es sich hier um ein großes Standbild handelt, um die riesige Statue eines Menschen. Also versuchen Sie sich jetzt mal vorzustellen, eine riesige Menschenplastik, eine riesige Statue eines Menschen. Und diese Statue besteht aus 4 Metallen, aus Gold, Silber, Bronze und Eisen und aus Ton. Und in der Abfolge der Metalle und des Tons wird der Ablauf der Weltgeschichte von dem babylonischen Weltreich unter Nebukadnezar bis zum ewigen Gottesreich auf dieser Erde dargestellt. Diese große Menschenstatue steht also für die Reiche dieser Welt. Es ist die Statue eines Menschen. Machen Sie sich das ganz bewusst. Es ist die Statue eines Menschen, die Nebukadnezar hier sieht. Hier geht es um das, was der Mensch aufbaut und gestaltet im Lauf der Geschichte. Der Mensch lebt sich aus. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Es ist die Geschichte des Menschen in der Emanzipation, in der Trennung von Gott. Diese Menschenstatue steht für die Selbstvergötterung des Menschen. Diese Statue steht für die Selbstvergötterung des Menschen. Diese Selbstvergötterung des Menschen, die in jedem von uns steckt, in jedem von uns. Diese Selbstvergötterung des Menschen findet ihren endzeitlichen Höhepunkt und ihre letzte Ausreife in der Person des letzten Weltherrschers, des sogenannten Antichristen. Von ihm heißt es in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, dass er sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich darstellt, dass er Gott sei. Mit kurzen Worten wird hier das Wesen des Antichristen skizziert. Eigenwille, der sich allem Göttlichen widersetzt. Ein Wesenszug des Antichristen. Eigenwille, der sich allem Göttlichen widersetzt. Selbstdarstellung und maßlose Selbstüberhebung. die in letzter Konsequenz dazu führt, dass der Antichrist sich selbst an die Stelle Gottes setzt und sich als Gott anbeten lässt. Darum auch der Name Antichrist, anstatt Christus. Wenn Sie mal statt Antichrist sagen, anstatt Christus, dann wird noch viel deutlicher, was für ein Programm sich hinter der Person dieses Antichristen verbirgt. Die griechische Vorsilbe anti heißt eben nicht nur gegen, wie wir es meist heute so eingedeutscht verstehen, auch der ist anti. Und Anti-Kriegsdemonstrationen und weiß ich nicht was alles. Anti kennen wir heute eigentlich so eingedeutscht immer nur noch als gegen. Aber in diesem Zusammenhang ist es viel besser und genauer zu übersetzen als anstelle von, anstatt. Sodass dieses Wort Antichrist am treffendsten, zentralsten vom Wesen und vom Auftrag dieser Person her zu übersetzen wäre mit anstatt Christus. Gewöhnen Sie sich das ab und zu mal so im Lesen an, dann bekommen Sie ein sehr plastisches Bild von dem, was das Programm des Antichristen ist. Er ist der anstatt Christus. Dieser letzte Weltherrscher maßt sich als Mensch die Stellung an, die Gott nur seinem Sohn Jesus Christus vorbehalten hat. Die Stellung des Sohnes maßt sich dieser letzte Weltherrscher an. Darum anstatt Christus. Diese endzeitliche Ausreife in der Person des Antichristen ist nun aber als Geist des Antichristen heute schon in und unter uns Menschen wirksam. Und das ist sehr wichtig. Da haben wir nämlich nicht nur so eine zukünftige Perspektive für diesen anstatt Christus, sondern da merken wir, dass dieser Geist des Antichristen heute schon wirksam ist unter uns. An jedem Platz, wo Sie und ich leben, ist dieser Geist des Antichristen bereits kräftig wirksam. Wir lesen davon in 1. Johannes 4, Vers 3. Da heißt es, und jeder Geist, der nicht Jesum Christum im Fleische gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme, also dass er als Person zukünftig komme. Und jetzt ist er schon in der Welt, als Geist. Ja, verstehen wir das? Er kommt als Person und ist jetzt schon in der Welt, als Geist des Antichristen. Der Geist des Antichristen ist heute schon in dieser Welt wirksam und bereitet das Kommen der Person des Antichristen vor. Der Geist des Antichristen bereitet heute das Kommen des Antichristen als Person zukünftig vor. Und in diesem Licht müssen wir die Entwicklungen unserer Tage sehen. Der Mensch als Maß. Der Mensch als Mitte aller Dinge. Vom Humanismus bis zur Genmanipulation unserer Tage ist alles Ausprägung dieses einen menschenvergötternden antichristlichen Geistes. Was wird der Humanismus immer hochgehalten und als dem christlichen Glauben eigentlich fast entsprechend dargestellt? Humanismus. Das ist heute die Religion unserer westlichen Welt, Humanismus. Der Humanismus ist ganz tief antichristlich. Der Mensch ist da die Mitte und das Maß aller Dinge. Und wir müssen sehr aufpassen, dass nicht auch in unserem Glauben und in unseren Gemeinden wir diese Verschiebung haben, dass dann immer nur der Mensch das Maß und die Mitte aller Dinge ist. Und nicht mehr das, was Gott zu diesen Dingen denkt, sondern der Mensch. Was dem gefällt, das müssen wir machen. Und nicht mehr, was Gott uns sagt. Das heißt nicht, dass der Mensch in seiner Bedürftigkeit von Gott nicht gesucht wird. Gott ist runtergekommen auf die Ebene des Menschen. Nicht, dass wir das verwechseln. Aber es gibt Strömungen, wo der Mensch, genau wie im Humanismus, so auch im Raum der Gemeinde, eine zentrale Position zugewiesen bekommt, die ihm nicht zusteht. Das ist eine antichristliche Linie, die wir auch im Humanismus ganz, ganz stark finden. Wir müssen uns also das bewusst machen, der Geist des Antichristen ist heute unter uns wirksam. Und wir alle müssen deshalb immer wieder wach sein, dass wir in unserem Bewusstsein, in unserem Glauben, in unserem Denken, in unserer Einstellung zu den Dingen dieser Welt, dass wir uns von diesem Geist des Antichrist nicht umprägen lassen, sondern immer wieder uns durch das Wort der Bibel prägen lassen, um diesen Geist des Antichrists zu erkennen und ihm zu widerstehen. Die Ausreife menschlicher Selbstvergötterung in der Person des Antichristen, die sozusagen also die Inkarnation dieser Linie ist, spiegelt sich auch in der Zahl des Antichristen wider. In den biblischen Grundsprachen, Hebräisch und Griechisch, hat jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert. Können wir im Deutschen nicht so nachempfinden, aber ich weiß nicht, von der Schule, Lateinisch kennen Sie vielleicht noch. Ja, die C, glaube ich, war immer die 100 und L war 50 und X war 10 und das I war 1. Ja, so. Also nur, dass Ihnen das mal so ein bisschen bewusst wird. Zahlen, nein, umgekehrt, Buchstaben im Griechischen und Hebräischen haben jeweils auch einen Zahlenwert. Sodass der Buchstabe eines Namens in seiner Summe auch einen Zahlenwert ergibt. Also der Name Holger, der hätte im Griechischen und Hebräischen irgendeinen bestimmten Zahlenwert. Und nach Offenbarung 13, den Versen 17 bis 18, ist die Zahl des Namens des Antichristen die 666. Dies hat neben der wörtlichen Bedeutung, dass der Antichrist wohl einen Namen haben wird, dessen Wert tatsächlich im Hebräischen oder Griechischen diese 666 entspricht. Also neben dieser wörtlichen Bedeutung hat diese Zahl 666 auch einen tiefen symbolischen Aussagegehalt. Die 6 ist in der Bibel die Zahl des Menschen. Denken Sie daran, dass der Mensch am sechsten Tag erschaffen wurde und dass ihm gesagt wird, er soll 6 Tage arbeiten. Wir könnten noch viele Beispiele bringen. Die 6 ist die Zahl des Menschen. Die 3 hingegen ist die Zahl der göttlichen Dreieinheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und es ist interessant, dass im hebräischen Text der Bibel das dritte Wort Gott lautet. Ja, das dritte Wort im Text der hebräischen Bibel ist Gott. In der Zahl des Antichristen 666 wird also der ins Maßlose gesteigerte Mensch, der Übermensch, dargestellt, der an die Stelle der göttlichen Dreieinheit 3-mal die 6 setzt. 3-mal die 6. Sich als Mensch also selber an die Stelle Gottes setzt. Das heißt 666. Die Dreiheit Gottes wird ersetzt durch 3-mal Mensch. Auch der Antichrist ist Teil einer satanischen Dreieinheit, die sich im Teufel als dem Vater, im Antichristen als dem Sohn und im falschen Propheten als Heiliger Geist nach Äffung manifestiert. Wir haben ja schon in diesen Tagen von einigen dieser Nach-Äffung Aktionen des Teufels gehört. Ja, die Auferstehung Jesu wird nachgeäfft am Antichristen mit der Todeswunde. Wir haben gehört, dass da die Schöpfungskraft Gottes nachgeäfft wird, in dem Moment, wo diesem Bild des Antichristen dieser Odem gegeben wird. Dass die Herrschaftsstellung Jesu nachgeäfft wird durch diesen Weltherrscher des Antichristen, der die Anbetung für sich verlangt. Und da könnte man bestimmt noch einiges anderes finden. Aber für mich das Eindrücklichste ist eigentlich, dass es so wie Vater, Sohn und Heiligen Geist auf der einen Seite hier tatsächlich ein satanisches Gegenstück gibt. Teufel, Antichrist und falscher Prophet. Von dem Ende dieser satanischen Dreieinheit in Anführungsstrichen lesen wir dann in Offenbarung 20, Vers 10. Da heißt es, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, der Antichrist, ist, als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Äon zu Äon. Das ist sozusagen der Zielpunkt, der Schlusspunkt dieser göttlichen Dreieinheit, wie uns die Offenbarung im Gerichtsweg Gottes beschreibt. Von der Menschenstatue hier in Daniel 2 führt eine direkte Linie zu Daniel 3. Daniel 3, habe ich schon gesagt, kann ich in diesen Tagen nicht betrachten, obwohl es eigentlich auch innerlich mit dazugehören würde. Denn in Daniel 3 macht sich Nebukadnezar paradoxerweise ein großes Standbild, vor dem alle Menschen niederfallen und es anbeten sollen. Ich weiß nicht, ob er da seinen Traum irgendwie falsch verarbeitet hat. Keine Ahnung.
Hängt sicherlich mit dem Traum zusammen.
Nicht? Denke ich auch, dass das in irgendeiner Weise mit diesem Traum zusammenhängt, dass er nun also ein Kapitel weiter genau so eine große Statue aufbaut und nun erwartet von all den leitenden Menschen in seinem Reiche, dass die vor diesem Standbild niederfallen und es anbeten sollen. Die Schönheit der Schrift, auf die ich ja immer wieder eingehe, weil mich das so fasziniert, wie genau der Heilige Geist immer wieder seine Weisheit und Herrlichkeit hier verbirgt und sich als der eigentliche Autor der Schrift zeigt, erkennen wir übrigens daran, dass in Daniel 3, Vers 1 angegeben wird, dass dieses große Standbild vom Nebukadnezar 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit war. Da haben wir sie wieder. Die 6. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Die 6, die Zahl des Menschen, haben wir hier wieder. Und die Bibel gibt diese Zahl, diese Maße an. Und das aus gutem Grund. Um uns wieder an dieser 6 deutlich zu machen, hier ist wieder diese Linie der Selbstvergötterung des Menschen. Daniel 3 ist also eigentlich ein großes Vorbild auch auf diese antichristliche Phase, in der dann der Antichrist sein Bild aufrichten wird, Anbetung für dieses Bild fordern wird und diejenigen, die dieses Bild nicht anbeten werden, dann von ihm mit dem Tode bestraft werden. Das finden wir vorgeschattet in Daniel 3. Und darum ist für die verfolgten Menschen, sowohl in Israel als auch im Raum der Gemeinde, Daniel 3 eines der größten, trostreichsten Kapitel gewesen, in ihrer Verfolgung unterm Kaiserkult zum Beispiel. Da haben sie sich daran getröstet, wie Gott hier auch diesen drei Freunden Daniels im Feuerofen beigestanden hat, ihnen geholfen hat, sie bewahrt hat. Das wird in tiefster Weise sich dann erfüllen im antichristlichen Reich. Daniel 3 hat also auch eine ganz große prophetische Perspektive. Daniel 3 ist also seinerseits nur eine Abschattung dessen, was in der Person des Antichristen endzeitlich ausreifen wird. Wir lesen das in Offenbarung 13, den Versen 14 bis 15. Möglicherweise handelt es sich bei diesem anzubetenden Bild des Antichristen um den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, von dem Jesus in Matthäus 24, Vers 15 spricht. Dann würde dieses Bild des Antichristen möglicherweise in einem noch zu erbauenden Tempel in Jerusalem aufgestellt werden. Dies stünde dann auch in Harmonie mit 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Wonach sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzt und sich dort als Gott anbeten lässt. Wir sehen also, wie von unserer Menschenstatue in Daniel 2 über die Vorausabschattung in Daniel 3 eine direkte Linie bis in das letzte Weltreich des Antichristen in Offenbarung 13 führt. Es ist das Menschen-Sinnbild seiner Selbstvergötterung. In Vers 31 lesen wir betreffend dieses Gesamteindruckes: Danach war diese Statue groß, gewaltig, von außergewöhnlichem Glanz und zugleich doch auch schrecklich, furchterregend. Groß, gewaltig, von außergewöhnlichem Glanz, schrecklich, furchterregend. Damit wird die Zwiespältigkeit aller menschlichen Reiche und allen menschlichen Wirkens zutreffend ausgedrückt. Die Pracht der Pyramiden ist gebaut mit dem Blut unzähliger Sklaven. Reichtum und Macht der Weltreiche gründet sich immer auf die Unterwerfung und Ausbeutung anderer. Dem Reichtum der nördlichen Hemisphäre entspricht die bittere Armut der südlichen. Dem Fortschritt in Wissenschaft und Technik stehen militärische und ökologische Vernichtungspotenziale ungeheuren Ausmaßes gegenüber. Bei aller äußeren Pracht, bei allem technischen, wissenschaftlichen Fortschritt in der Geschichte des Menschen bleibt diese Geschichte der Menschheit doch immer schrecklich und furchterregend. Unsere Geschichtsbücher sind voll davon. Es gibt eigentlich keine Erfindung in der Geschichte der Menschheit, die nicht auch diesen Charakter dieser Zwiespältigkeit in sich tragen würde. Noch deutlicher wird das in der Parallelvision von den vier Tieren in Daniel 7, auf die ich genauer dann morgen früh eingehen werde. Hier werden die Weltreiche als gefährliche, raubende und mordende Tiere dargestellt. Hier in Daniel 2 haben wir die Außenschau der Geschichte, wie sie der Mensch sieht. Das hat doch Glanz. In Daniel 7 hingegen finden wir die Innenschau der Geschichte, wie sie Gott sieht. Und da müssen wir festhalten, in den Augen Gottes sind all die prachtvollen Reiche der Welt nichts als wilde Tiere, die rauben und morden. Und mit Verlaub, mir fällt das immer schwer, weil ich mich doch darüber freue, wie die Amerikaner auch immer wieder für Dinge eintreten, von denen ich finde, dass das richtig ist, und es ist doch eigentlich immer wieder schön, dass die dann auch viel beten und noch bei ihrer Vereidigung auch noch sich auf Gott berufen, was man bei unseren Politikern ja fast gar nicht mehr findet. Also eigentlich denke ich immer, ja, das ist schön, das spricht mir eigentlich an, ich denke, das ist was Positives. Aber das gilt auch für das Weltreich USA. Alle Reiche dieser Welt sind, wie immer sie sich auch humanistisch in bestimmten Dingen geben und darstellen, in den Augen Gottes nichts als wilde Tiere, die rauben und morden und immer nur darauf aus sind, selbst Beute zu machen. Das ist ein Durchblick Gottes, den wir auch für all die Reiche unserer Welt und unserer Zeit haben müssen. Und wenn man diesen Blick von vornherein auch im Dritten Reich gehabt hätte, dann hätte man nicht erst die unzähligen Schreckensmeldungen danach ganz überraschend zur Kenntnis nehmen müssen, sondern dann hätte man von vornherein auch sehen können, wie ich meine, dass es auch heute bei den Amerikanern von uns und dem ganzen westlichen Bündnis auch gesehen werden muss. Die Reiche dieser Welt sind in den Augen Gottes wilde Tiere. Man will es eigentlich nicht so recht glauben. Gilt das auch für uns heute? Können wir nicht wenigstens davon ausgehen, dass die Menschheit dazulernt und sich permanent höher entwickelt? Stehen wir in unserer kulturellen Entwicklung nicht weit höher als die Menschen der vergangenen Jahrtausende? Die Abfolge der Metalle in dem Standbild von Daniel 2 spricht eine andere Sprache. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisentongemisch. Der Wert der Metalle nimmt also permanent ab, wenn auch die Härte zunimmt. Die Bibel kennt also keine Höherentwicklung der Menschheit. Das ist ein Satz, den wir erstmal innerlich wirklich bejahen müssen. Die Bibel kennt keine Höherentwicklung der Menschheit. Sie spricht vielmehr davon, dass das Böse ausreifen muss bis zum Tag des göttlichen Gerichts. Der Holocaust hat doch nicht in der Anfangszeit der Menschen stattgefunden, wo einige Barbaren mit Tierfällen sich derartig Schlimmes ausgedacht hätten. Der Holocaust hat stattgefunden nach der Aufklärung im Land der Dichter und Denker vor nicht langer Zeit. Die Atombombe ist nicht vor 2000 Jahren, sondern vor 56 Jahren abgeworfen worden. Wir sehen, wo der Mensch sein Leben ohne Gott gestaltet und sich seine Welt baut, da geht es eben nicht bergauf, sondern da geht es bergab. Trotz aller Zwischenhochs, die immer wieder falsche Hoffnungen wecken und die Menschen nur einlullen und betrügen sollen. Mann, was war das, als die Vereinigung geschehen ist, als die Blöcke fielen. Die neue Weltordnung, das neue Haus, die Friedensdividende. Jetzt bricht es an, das neue Zeitalter. Zwischenhoch. Einlullen. Betrügen. Auch hier wird das letzte Weltreich des Antichristen eine letzte Ausreife bringen. Anfänglich in Form eines Scheinfriedens und einer Scheinsicherheit. So wird dieses antichristliche Reich beginnen, als Scheinfrieden und Scheinsicherheit. Letztlich aber in brutaler Unterwerfung, Überwachung und Verfolgung. Wollen wir uns nun die Weltreiche im Einzelnen anschauen? Daniel unterscheidet hier in den Versen 32 bis 33 fünf Körperpartien. Haupt, dann den Bereich Brust, Arme, dann den Bereich Bauch, Lenden, die Beine und als fünftes die Füße. Und in Vers 35 wird von fünf Elementen gesprochen, die im göttlichen Gericht zermalmt werden. Fünf Elemente. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Ton. Wir müssen also meines Erachtens mit fünf Weltreichen rechnen, wobei jedoch das vierte in das fünfte übergeht und ein enger Zusammenhang zwischen dem vierten und dem fünften Reich besteht. Diesen engen Zusammenhang erkennen wir einmal an dem zweifach auftretenden Eisen dieser letzten beiden Reiche und insbesondere auch daran, dass in Daniel 7 der Parallelvision ja nur von vier Tieren die Rede ist und an der zusammenfließenden Deutung in den Versen 40 bis 44. Schauen Sie sich das ruhig mal mit mir zusammen nochmal an. Da heißt es in Vers 39 zu Nebukadnezar: Du bist das Haupt von Gold, und dann wird immer deutlich abgesetzt in Vers 39. Nach dir wird ein anderes Königreich auftreten. Und dann heißt es, und ein anderes, drittes Königreich. Und dann in Vers 40, und ein viertes Königreich. Das heißt, hier wird immer abgesetzt, erstens, zweitens, drittens, ganz, viertens, ganz klar erkennbar voneinander abgesetzt. Und innerhalb der Deutung des vierten Königreiches ab Vers 40 findet dann so ein zusammenfließender Übergang zu den Füßen und den Zehen statt, dass es ein geteiltes Königreich ist und wie das dann alles nachher im Einzelnen gedeutet wird. Das heißt, dass also hier dieses fünfte Reich nicht extra abgesetzt wird, wie die ersten vier untereinander immer abgesetzt worden sind, sondern dass hier so die ineinander in der Deutung ineinander übergehen. Sodass man vielleicht statt von den Reichen 4 und 5 auch sprechen könnte von den Reichen 4a und 4b. Das wäre wohl genauer. Reiche 4a und 4b. Das würde ausdrücken, dass es um 5 Epochen, aber nur um 4 Reiche geht. 4 Reiche, aber 5 zeitliche Epochen, weil dieses letzte vierte Reich eine historisch schon abgelaufene Gestalt und eine noch zukünftig ausstehende Gestalt hat. Darum 4a, 4b. 5 Epochen, aber nur 4 Reiche. Wenn ich von 5 Reichen gesprochen habe, dann um eben diese zeitliche Divergenz deutlich zu machen. Im Einzelnen zu diesen Reichen. Das erste Weltreich wird in Vers 38 klar benannt, es ist Babylon. Ich werde zu diesen historischen abgelaufenen Reichen dann morgen früh noch ein bisschen mehr sagen, weil hier auch faszinierende Erfüllung von Prophetie stattgefunden hat, das kommt dann morgen früh. Hier nur ganz kurz. Das erste Weltreich wird also in Vers 38 klar benannt, es ist Babylon. Das babylonische Reich wird abgelöst von dem Reich der Meder und der Perser. Dieses wiederum wird nahtlos abgelöst von dem griechischen Weltreich unter Alexander dem Großen und seinen nachfolgenden Diadochenstaaten. Im Einzelnen morgen mehr. In Daniel 2,39 wird von diesem dritten griechischen Reich übrigens betont, dass es über die ganze Erde herrschen wird, also ein Ausmaß bekommt, größer als die vorangegangenen Reiche. Was den Persern nicht gelang, gelang Alexander dem Großen, nämlich die beiden Machtzentren des Westens und des Ostens, Persien und Griechenland, in einem einzigen Riesenreich zusammenzuschließen. Das war erstmalig unter Alexander dem Großen. Man darf sich also von der Tatsache, dass der Wert der Metalle abnimmt, nicht den Blick dafür trüben lassen, dass der Umfang der Reiche durchaus zunehmen kann. Das vierte Reich schließlich ist Rom. So hat es bereits die Urchristenheit einhellig gedeutet und das allein entspricht auch dem tatsächlichen Geschichtsverlauf. Die Härte des Eisens und sein militärischer Bezug stehen für die einzigartige Militärmaschinerie des Römischen Reiches. Es gibt wirklich keinen besseren Werkstoff als Eisen, um das Römische Reich zu beschreiben. Und in den beiden Beinen aus Eisen dieser Statue, den beiden Beinen aus Eisen, kann man einen Hinweis auf die spätere Teilung des Römischen Reiches in das West- und in das Oströmische Reich erblicken. Dann wäre auch das wieder eine sehr detailgetreue Vorhersage. Kommen wir nun zu dem letzten Weltreich des Antichristen, also zu dem fünften Reich oder genauer zu dem Reich 4b. Dass es sich hier tatsächlich um dieses letzte Weltreich handelt, was in dieser Vision von dem Standbild angesprochen wird, dass es sich wirklich um dieses letzte Weltreich handelt, belegt Vers 44. Dort heißt es, dass in den Tagen dieses Weltreiches wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich bestehen wird. Das ist also wirklich genau das Reich, das direkt abgelöst wird von dem Reich Gottes mit dem wiederkommenden Christus. Das fünfte Reich oder das Reich 4b wird dargestellt in den Füßen der Statue, wobei in den Versen 41 bis 42 ausdrücklich auf die Zehen hingewiesen wird. Das ist keine übersteigerte Interpretation von Leuten, die also es nun ganz genau, vielleicht übergenau nehmen, sondern der Bibeltext selber in seiner Deutung legt Wert darauf, in den Versen 41 und 42 diese Zehen besonders hervorzuheben. Diese Zehen bestehen teils aus Eisen und teils aus Ton. Und dieses merkwürdige Materialgemisch wird von Daniel dreifach erklärt. Also Daniel erklärt hier dreifach, was das bedeutet, dass diese Zehen teils aus Eisen und teils aus Ton bestehen. Was ist die Bedeutung dieses Materialgemisches? Drei Antworten gibt Daniel hier. Die erste, Vers 41, es wird ein geteiltes Königreich sein, dieses letzte Weltreich des Antichristen in seiner ursprünglichen Form. Es wird ein geteiltes Königreich sein. Das heißt, hier tritt uns zunächst keine staatliche Einheit, sondern eine zerspaltene Staatengemeinschaft entgegen, die in ihrer Gesamtheit aber als Nachfolger des Römischen Reiches angesehen werden kann und in einem inneren Zusammenhang mit diesem steht. Denn, ich erinnere nochmal daran, dieses vierte Römische Reich wird in der Deutung ineinander übergehend fließend mit diesem letzten antichristlichen Reich hier gedeutet und beschrieben. Es wird nicht abgesetzt, es fließt ineinander über, steht also in einem inneren Zusammenhang. Also es wird ein geteiltes Königreich sein, keine staatliche Einheit, sondern eine zerspaltene Staatengemeinschaft, in ihrer Gesamtheit aber Nachfolger des Römischen Reiches und in einem inneren Zusammenhang mit diesem Römischen Reich stehend. Die zweite Antwort, Vers 42, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Das heißt, hier bestehen erhebliche Unterschiede in der Stärke dieser Einzelstaaten. In ihrer Summe lässt sich diese Staatengemeinschaft aber immer noch als ein Königreich beschreiben. Die Verse 41 und 42 reden immer von diesem und dieses Königreich, immer von einem einheitlichen Königreich wird da geredet. Steht das Eisen für hochgerüsteten Militarismus, so kann man in dem Ton möglicherweise mit Wolfgang Jugel das weiche und verweichlichende Wesen des kapitalistischen Luxus und einer innerlich zerbröckelnden hurerischen Demokratie sehen. Eisen, Militarismus, Ton, ein sich innerlich zersetzender Demokratieverbund. In Vers 43 dann die dritte Deutung für dieses Materialgemisch. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften. Gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Das heißt für mich zunächst einmal ganz wesentlich, dass die Menschen dieser Staaten sich untereinander vermischen, aber deshalb aus dieser Staatengemeinschaft noch lange keine Einheit wird. Ich sehe in diesem Ausdruck eigentlich eine ganz präzise Vorhersage für die multikulturelle Gesellschaft, die sich heute entwickelt und anbahnt. Querbeet, ich habe es in meiner eigenen Bekanntschaft reihum mit den Ehen über die einzelnen EU-Länder zum Beispiel hinweg und so. Multikulturelle Gesellschaft, in Berlin stehen wir sowieso dafür, multikulturell von oben bis unten. und nicht ein bisschen eine Einheit, nicht ein bisschen. Es steht für mich also hier in erster Linie für die multikulturelle Gesellschaft, die doch keine Einheit wird. Es mag auch noch eine transzendente Dimension dieses Wortes geben, die hier den Einbruch der Finsternismächte in diese Welt beschreibt, wo möglicherweise hier eine Verbindung von Dämonie und Menschen miteinander angesprochen wird. Das lasse ich mal als mögliche zusätzliche Dimension dieses Verses so stehen. Zusammenfassend können wir hier also von einer Staatengemeinschaft sprechen, die die Nachfolgestaaten des Römischen Reiches umfasst. Dabei kommt es nicht so sehr auf die geografischen Grenzen des ehemaligen Römischen Reiches an, sondern vielmehr auf die gemeinsamen Wurzeln, auf die gemeinsame Kultur und Rechtstradition. Früher habe ich immer das Römische Reich an der Karte gesehen und habe ich gedacht, so da in diesen Grenzen muss ich das abspielen. Das ist zu kurz gegriffen. Das geht nicht in erster Linie um die geografischen Grenzen, sondern es geht hier um die gemeinsamen Wurzeln, die gemeinsame Kultur und Rechtstradition. In der Tradition des Weströmischen Reiches können wir hier an die westeuropäischen Staaten, an die USA samt Kanada und Australien denken. In der Tradition des Oströmischen Reiches können wir denken an Russland und die osteuropäischen Staaten. Das ist übrigens eine ganz neue Dimension der Verständnismöglichkeit, die sich uns erst erschlossen hat mit dem Zusammenbrechen des Ostblocks. Dass wir mit einem erkannt haben, der Ostblock, Russland, die slawischen Völker, das sind ja eigentlich die Nachfolger Ostroms. Die stehen uns ja eigentlich ganz nah. Also das Weströmische Reich, die westliche und das Oströmische Reich, hier osteuropäische, russische, slawische Tradition der Völker. Das ist eine ganz neue Perspektive, die früher, als wir noch in diesem West-Ost-Denken befangen waren, so, glaube ich, nicht zur Geltung gekommen ist. Bis heute, übrigens interessant, dass sich eben dieses Zueinander West- und Ostroms, USA und Russland als die beiden Führer heute West- und Ostroms, wie sich das abspielt und wie das gerade durch den Terrorismus wieder befördert worden ist, dass sich die Führungsnationen des geschichtlichen West- und Ostroms jetzt immer mehr als Bündnispartner nahe kommen. Interessante Aspekte. Bis heute beherrscht diese politisch-geschichtlich auf Rom zurückgehende Staatenwelt die Geschichte und Zivilisation der Erde. Nach Rom ist die ganze Geschichte der Erde im Wesentlichen von ihrer Herrschaft her von diesen nachfolgenden Staaten des Römischen Reiches geprägt und beherrscht. In der Geschichte finden sich dann auch zahlreiche Rückbezüge auf Rom. Ich denke nur an das Heilige Römische Reich deutscher Nation unter Karl dem Großen. Oder ich denke an die Krönung Napoleons, der darauf bestanden hat, dass der Papst aus Rom anreisen musste, um ihn mit der Krone der Cäsaren zu krönen. Also auch Napoleon hat sich in der Nachfolge der römischen Herrscher selbst verstanden.
Bloß er hat sie sich selber aufgesetzt, diese Krone. Im Unterschied zu Karl dem Großen, der Gott über sich akzeptiert hat, hat der antichristliche Vorläufer Napoleon die Kaiserkrone sich selbst aufgesetzt. Nicht von Gottes Gnaden, sondern aus eigenen Gnaden Kaiser geworden.
Ja. Ja, und die römisch-katholische Kirche deckt dabei aus meiner Sicht dann den religiösen Bereich ab. An die Spitze dieser Staatengemeinschaft wird sich nach meiner Sicht der Antichrist setzen. Näheres hierzu findet sich in der Vision von den vier Tieren in Daniel 7 und nicht zuletzt in Offenbarung 13 und Offenbarung 17. Das sind die Kernstellen für diese Zusammenhänge. Daniel 2 selbst sagt darüber Näheres nicht. Wir werden uns morgen Vormittag noch mit einigem mehr dann beschäftigen. Über eines spricht allerdings Daniel 2 noch. Und das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Das ist nämlich eigentlich das Wichtigste. Das Gottesreich. Das Gottesreich. Wir lesen in den Versen 34 bis 35. Du schautest, bis ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Hände. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen. Und der Wind führte sie fort und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und in Vers 44 die Deutung: In den Tagen dieser Könige, Plural, da haben wir wieder diesen 10 Staatenbund und die Korrelation in die Offenbarung hinein mit diesen 10 Königen. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich besteht. Fazit: Die Reiche dieser Welt vergehen, Gottes Reich kommt. Das ist eigentlich die Zusammenfassung. Die Reiche dieser Welt vergehen, eins nach dem anderen, so herrlich und beständig sich jedes Einzelne auch erachtete. Und die größte Ironie bleibt immer noch das tausendjährige Reich von Adolf Hitler. Ja, die Reiche dieser Welt vergehen. Gottes Reich kommt. Das ist die frohe Botschaft unseres ganzen Textes. Und das ist das, was ich eigentlich genau wie Rainer das heute bei der Entrückung gesagt hat. Dass eigentlich bei all den vielen kleinen Detailfragen, die man da wälzen kann, das Große ist: Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist doch die Kernbotschaft der Entrückung. Das ist doch das, was die Freude und die Hoffnung und die Perspektive schenkt. Und bei allen Detailfragen, die man auch hier miteinander erörtern und diskutieren kann: Gottes Reich kommt. Das ist die Kernbotschaft. Gott hat dieser Welt und aller Geschichte ein großes und wunderbares Ziel gesetzt. Sein Reich. Das letzte Weltreich der Menschheitsgeschichte unter dem Antichristen wird beseitigt von einem unscheinbaren Stein. Ein unscheinbarer Stein, der sich ohne jedes menschliche Hinzutun löst. Das ist dem Text wichtig. Ohne Hände, heißt es hier im Hebräischen. Ohne Hände. Das heißt, hier ist kein Mensch auch nur im Geringsten beteiligt. Hier gibt es keine menschliche Vorleistung. Hier gibt es keine menschliche Mitwirkung. Gott handelt souverän. Nicht wir bauen das Reich Gottes, das tut Gott selbst. Von daher irren auch manche orthodoxe Rabbiner sehr, wenn sie sagen, wenn doch einmal das Volk Israel alle zusammen den Sabbat halten würde, dann würde es kommen, dieses Reich. Nein, ohne Hände. Der Stein stößt an die Füße des großen und gewaltigen Standbildes und lässt dieses insgesamt einstürzen. Das heißt, in der Beseitigung dieses letzten antichristlichen Weltreiches wird auch der gesamten Menschheitsgeschichte in ihrer Trennung von Gott definitiv ein Ende gesetzt. Die Zeit der Autonomie des Menschen ist zu Ende, die Zeiten der Nationen sind erfüllt, so wie wir das in Lukas 21, Vers 24 lesen: Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Gott lässt den Nationen einen Spielraum, eine Zeit. Aber diese Zeiten der Nationen werden erfüllt. Hier zu dieser Zeit, wenn der Stein dieses Standbild definitiv kippt. Alle Materialien, aus denen diese Statue bestanden hat, werden zermalmt und vom Winde verweht. Und es wurde, heißt es ausdrücklich, keine Stätte für sie gefunden. Das ist also offensichtlich Gott hier auch wichtig, diese ganzen Einzelmaterialien zu beschreiben, dass sie zermalmt werden, dass sie vom Winde verweht werden und dass keine Stätte für diese ganzen Materialien, Gold, Silber, Bronze, nicht gefunden wird. Keine Stätte. Aber das Gold, das hätte man doch wenigstens reinnehmen können ins Reich Gottes, oder? Wenigstens das Gold. Keine Stätte. Das heißt, im Reich Gottes ist kein Platz für die Produkte menschlicher Ichsucht und Selbstvergötterung. Und das hat einmal jemand gesagt, der Unglaube im scheinbar Guten ist nicht besser als der Unglaube im erkennbar Schlechten. Das ist immer nur diese Fassade, hinter der wir Menschen uns verstecken, um deutlich zu machen, dass wir doch ohne Gott eigentlich ganz gut zurechtkommen. Das ist nur Fassade. Es wurde keine Stätte für sie gefunden, auch für das goldige Produkt unserer Menschheit. Keine Stätte im Reich Gottes. Und dieses Gericht Gottes trifft nicht nur die Menschheit in ihrer Gesamtheit, auch jeder einzelne Mensch wird im Gericht Gottes einer Materialprüfung seines Lebens unterzogen. Und hier gilt auch ganz individuell für jeden Einzelnen von uns, im Reich Gottes ist kein Platz für die Produkte unserer Ichsucht und Selbstvergötterung. Auch wenn wir das heute etwas feiner Selbstverwirklichung nennen. Und ich weiß nicht, wie viel Frommes, scheinbar Frommes, doch nur aus dieser Quelle von Ichsucht, Herrschsucht, Eigenwille gespeist wird. Und auch dafür gibt es keine Stätte im Reich Gottes. Wer ist dieser unscheinbare Stein? Kein anderer als Jesus Christus. Von ihm heißt es in Psalm 118, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Dieser kleine, unscheinbare, unansehnliche Stein, der wird's. Diesen Jesus, den wir Menschen verworfen haben, macht Gott zum Maß aller Dinge. Er ist der Gesalbte, der Christus Gottes, der von Gott eingesetzte Herr aller Herren und König aller Könige. Und von ihm, von unserem Herrn, zu dem wir als Leib Christi dazugehören, dessen Schicksal, dessen Herrschaft und Herrlichkeit wir als Leib des Christus teilen, da sind wir insoweit mit bei, weil wir zu ihm gehören. Von diesem Herrn heißt es in Vers 35, und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Das beschreibt der Prophet Habakuk in Kapitel 2, Vers 14 mit den Worten, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Es gibt ein Lied, das singt das für unsere heutige Zeit dabei. Ich mag dieses Lied sehr, aber diese Aussage ist nicht sauber. Der Tag kommt erst, wenn Christus sein Reich aufrichtet. Dieser Tag, stellen Sie sich das vor, an dem die Erde voll werden wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit.